Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Sendung Herzliches. Und ich bin heute solo unterwegs sozusagen, denn Bernd Sternerl ist sehr stark erkältet und kann heute nicht unsere Sendung mitgestalten. Aber ich denke mal, es wird auch so wieder eine ganz angenehme Sendung werden, wobei Sie wahrscheinlich auch wieder dies und jenes Neues erfahren können. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Ja, und musikalisch habe ich für Sie einfach mal heute Harzer Volksmusik ausgesucht. Wer schon einmal im Harz gewandert ist, der kennt wahrscheinlich auch den Teufelsmauerstieg. Die Teufelsmauer ist der nördlichste Teil der Aufrichtzone am Nordrand des Harzes. Sie besteht aus Sandstein. Weiche und harte bis sehr harte Schichten wechseln sich ab. Vor ungefähr 80 Millionen Jahren in der oberen Kreidezeit wurde die Harzscholle gehoben. Dabei presste der Druck des aufsteigenden Gebirges die angrenzenden Erdschichten stark zusammen. Es bildete sich der kleine und stellenweise unterbrochene Höhenzug, der heute Teufelsmauer genannt wird. Es ist eine außergewöhnliche Schichttrippenlandschaft mit seltener Flora und Fauna, die ihren Namen einer Sage verdankt. Bereits im Jahr 1852 wurde diese Landschaft als Gegenstand der Volkssage und als eine seltene Naturmerkwürdigkeit unter Schutz gestellt und somit der weitere Abbau von Sandstein verboten. Im Jahr 1935 wies eine Verordnung des Regierungspräsidenten in Magdeburg die Teufelsmauer als ein Naturschutzgebiet aus, das somit eines der ältesten Deutschlands ist. Die Teufelsmauer heute ist nicht nur ein Naturschutzgebiet, sie ist auch Ausflugsziel, Geotop, Refugium für Liebhaber seltener Flora und Fauna und Wandergebiet. Letzteres ist seit dem Jahr 2009 fundamentiert in einer neuen Wanderroute, dem Teufelsmauerstieg. Dieser neue Weg verbindet auf gut 35 Kilometern alle Besonderheiten dieser außergewöhnlichen geologischen Formation. Von Blankenburg im Westen bis nach Ballenstedt im Osten. Welche gemäß Sage vom Teufel höchst selbst aufgetürmten Felsen reihen sich auf diesen Weg auf, wie auf einer Perlenkette. Die Strecke berührt von West nach Ost die Orte Blankenburg, Bürnecke, Timmenrode, Thale, Wettersleben, Warnstedt, Neinstedt, Bad Suderode, Gernrode, Rieder, Ballenstedt und führt an allen markanten Felsformationen vorbei. Dies sind insbesondere der Großvater bei Blankenburg, das Hamburger Wappen bei Timmenrode, die Papensteine bei Warnstedt, der Königstein bei Wettersleben, der Mittelstein bei Neinstedt, der dicke Stein bei Rieder sowie die Gegensteine bei Ballenstedt. Der gesamte Weg ist gut informativ ausgeschildert und weist auch auf die archäologisch nachgewiesene Besiedlung dieses Vorharzer Höhenzuges seit der Steinzeit hin und die Ausblicke, die sich auch schon unsere Vorfahren in früherer Zeit zunutze machten, werden auch Sie faszinieren. Bereits Goethe, der im Jahr 1784 diese sagenumwobenen Sandsteinfelsen besuchte, fand sie so merkwürdig schön. Ja, und wenn Goethe das gesagt hat, dann ist das natürlich auf jeden Fall einen Ausflug wert. Natürlich gibt es über diese interessante Felsformation die Teufelsmauer auch noch eine Sage zu erzählen. Darüber möchte ich Ihnen jetzt etwas berichten. Die Teufelsmauer. Nachdem Gott die Erde geschaffen hatte, begehrte der Teufel einen Anteil davon. Besonderes Interesse hatte der Teufel am Harz, der sein absolutes Lieblingsgebirge war. Lange Zeit zog sich dieser Streit um die Harzregion hin. Dann lenkte Gott ein, um den Streit ein für alle Mal zu beenden. Er sagte zum Teufel: Gut, wenn du so hartnäckig darauf bestehst, dann wollen wir das Land am Harz teilen. Du erhältst das Gebirge und ich das fruchtbare Land vor dem Harz. Du musst aber eine Grenzmauer ziehen, die unsere Herrschaftsgebiete voneinander trennt. Bedingung ist aber, dass du das Werk in einer Nacht vollendest. Bevor der Hahn zum ersten Mal kräht, musst du fertig sein. Dann soll dir die Hälfte des Harzlandes gehören und mir die andere. Der Teufel schlug in den Pakt ein und er stürzte sich sofort an die Arbeit und schaffte die ganze Nacht. Fast war er fertig. Nur noch einen großen Stein musste er in die Mauerkrone einfügen. Da kam eine Bauersfrau aus Timmenrode des Weges. Sie hatte eine Tragekiebe auf dem Rücken und darin einen Hahn, den sie auf dem Markt in Blankenburg verkaufen wollte. Plötzlich stolperte die Bäuerin über einen Kieselstein. Der Deckel ihrer Kiebe sprang auf, der Hahn reckte seinen Hals heraus und begann zu krähen. Da wusste der Teufel, dass er die ihm gestellte Aufgabe nicht erfüllt hatte und sein geliebter Harz ihm für immer verloren war. Er geriet in unbändige Wut, nahm den letzten riesigen Stein und schleuderte ihn mit aller Teufelskraft gegen die fast fertige Mauer. Es gab ein höllisches Getöse und die obersten Steinlagen stürzten ein und zerschellten auf der Erde, wo sie heute noch liegen. Seitdem nennt man die Gesteinsformation die Teufelsmauer. Viel wurde schon geredet über die Hängebrücke im Harz. Wann würde sie denn eröffnet werden? Nun steht dieser Tag kurz bevor. Ab Mai geht's schwankend übers Rapodetal. Die Hängeseilbrücke an der Rapodetalsperre am Harz ist nun endlich fertig. Und jetzt steht die Eröffnung bevor. Mike Berke von der Betreiberfirma Harztrenalin sagte, dass die neue Touristattraktion am 7. Mai eröffnet wird. Erst dann soll die genaue Länge der Brücke bekannt gegeben werden. Geplant ist, dass sie mit mehr als 440 Metern die längste Fußgänger-Hängeseilbrücke der Welt wird. Von dieser sind dann auch Pendelsprünge 50 Meter in die Tiefe möglich. Ja, da braucht man wohl schon ein bisschen Mut. Neben der Brücke entsteht auch ein neues Besucherzentrum und ein Abenteuerspielplatz. Ja, und wer hinüber will, der braucht schon starke Nerven und natürlich auch gute Trittsicherheit. Mit Schlappen sollte man vielleicht nicht über diese Brücke gehen. Die Abenteurer, die als Erste hinüber wollen, müssen absolut schwindelfrei sein. Die Firma Harztrenalin betreibt im Harz bereits mehrere andere Attraktionen, darunter eine Doppelseilrutsche ins Rapodetal. Außerdem bietet das Unternehmen Wallrunning an. Dabei können Interessierte an der Staumauer in Wendefort herunterlaufen. Also, wenn Sie zur Eröffnung wollen, zu der längsten Hängeseilbrücke im Harz. Eröffnung ist am 7. Mai. Nun habe ich für Sie noch eine Sage, der Heilige Teich bei Gernrode. Der Heilige Teich liegt etwa 2 Kilometer südlich von Gernrode im Ostergrund. Gespeist wird der Teich wie auch der unter ihm liegende Osterteich von Wellbach sowie von einigen anderen kleinen namenlosen Bächen. Der Wellbach hat sein Quellgebiet westlich der L243, nordwestlich vom Sternhaus. Westlich vom Heiligen Teich hinter dem Heiligenberg liegt das Haferfeld. Der heutige Heilige Teich ist ein Stauteich, der Mitte des 18. Jahrhunderts zu Bergbauzwecken angelegt wurde. Er wurde zum Betrieb einer Wasserkunstanlage für Erzgruben unterhalb des Teiches benötigt. Es kann aber wohl davon ausgegangen werden, dass bereits vor dem Dammbau an dieser Stelle ein Naturteich vorhanden war. Denn eine uralte Sage, deren Geschehen zur Gründungszeit von Gernrode Mitte des 10. Jahrhunderts spielt, hat ihm seinen Namen gegeben. In dem Gernröder Stift lebte seinerzeit die vielgeliebte Äbtissin Hatui. Damals sprach sich herum, dass Hatui den Teich als stillen Rückzugsort nutze. Der Teich entwickelte sich zum regionalen Wallfahrtsort. Konnte man doch dort die fürstliche Frau mit dem guten Herzen, die den weltlichen Versuchungen entsagt hatte, antreffen. Jeder Kranke fand Trost und Hilfe bei dieser selbstlosen Gottesdienerin. Und wo sie Elend lindern konnte, da tat sie es. Eines Tages wurde Hatui krank und musste das Bett hüten. Da trat eine Nonne ein und berichtete ihr von einer schwer kranken Frau, die dem Tode nahe sei und sich nach der Äbtissin sehne. Da wurde es der kranken Hatui bange. Sie dachte daran, wie nötig sie sei am Bett der Ärmsten, die sündenbeladen durch das Leben gegangen war und nun keine Ruhe fand, trotz Beichte und Abendmahl. Es hielt sie nicht länger im Bett. Sie stand auf, kleidete sich warm an und eilte zur Hütte der Kranken, so schnell es ihre geschwächten Beine hergaben. Mit ihren Gebeten und ihrer unerschütterlichen Zuversicht gelang es ihr, die Kranke zu trösten und sie auf den bevorstehenden Tod vorzubereiten. Und als sie gegen Morgen in Hatuis Armen gestorben war, schlich die kranke Äbtissin zurück auf ihr Lager. Fieberschauer schüttelten sie und schwarze Schatten legten sich über ihre Augen. Mit unerschütterlichem Glauben eilte ihre Seele dem Himmel entgegen. Es war gegen Mittag, die Stunde, in der sie sonst alltäglich zu dem Waldteich gepilgert war. Da stürzte ein Blutstrom aus ihrem Mund und bereitete ihrem erfüllten Leben ein Ende. Ihre Seele hatte sich emporgeschwungen zu Gott. Die Spektakel zur Walpurgisnacht rund um den Brocken im Harz oder auch in anderen Gegenden sind für dieses Jahr Geschichte. Für den Historiker Kai Lehmann sind diese Feiern jedoch eine Verballhornung der Hexenverfolgung. Die Hexentänze zu Walpurgis waren ein Produkt der Fantasie der damaligen Köpfe, erklärt er. Sie hätten sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt, weil vor den öffentlichen Hinrichtungen die Geständnisse der vermeintlichen Hexen verlesen wurden. Aber die Geständnisse waren das Ergebnis von grausamer Folter. Dieses Thema wird von der Presse zunehmend aufgegriffen. Zur Walpurgisnacht auf dem Brocken hat sich da sicher niemand Gedanken darüber gemacht. Im Harz ging es wie stets hoch her und es wurde ordentlich gefeiert. Hier mal eine kleine Geschichte von Friedrich Gottschalk, die Sagen und Volksmärchen der Deutschen, der Hexentanz auf dem Brocken. Auf dem Harzgebirge gibt es einen hohen, hohen Berg, der über alle Berge wie wohl 50 Meilen in der Runde weit hinweg sieht. Er heißt der Brocken. Wenn man aber von den Zaubereien und Hexentaten, die auf und an ihm vorgehen und vorgegangen sind, spricht, so heißt es auch wohl der Blocksberg. Auf dem Scheitel dieses kahlen, unfruchtbaren Berges, der mit 100.000 Millionen Felsstücken übersät ist, hat der Teufel jährlich in der Nacht vom letzten April auf dem 1. Mai der sogenannten Walpurgisnacht mit seinem Bundesgenossen, den Hexen und Zauberern der ganzen Erde, eine glänzende Zusammenkunft. So wie die Mitternachtsstunde vorüber ist, kommen von allen Seiten diese Wesen auf den Ofengabeln, Besen, Mistforken, gehörnten Ziegenböcken und sonstigen Untüren und sonstigen Untieren durch die Luft herbeigeritten und der Teufel holt mehrere selbst dazu ab. Ist alles beisammen, so wird um ein hochloderndes Feuer getanzt, gejauchzt, mit Feuerbränden die Luft durchschwenkt und bis zur Ermattung herumgerast. Von Begeisterung ergriffen, tritt alsdann der Teufel auf die Teufelskanzlei, lästert auf Gott, seine Lehre und die lieben Engelein und zum Beschluss gibt er, als wird ein Mahl, wo nichts als Würste gegessen werden, die man auf den Hexenaltar zubereitet. Die Hexe, die zuletzt ankommt, muss wegen Vernachlässigung der herkömmlichen Etikette eines grausamen Todes sterben. Sie wird nämlich nach der letzten glühenden Umarmung des Regenten der Unterwelt in Stücken zerrissen und ihr auf dem Hexenaltar zerhacktes Fleisch den anderen zum warnenden Beispiel als eine der Hauptschüsseln des Schmauses vorgesetzt. Mit anbrechender Morgenröte zerstäubt die ganze saubere Sippschaft nach allen Windgegenden hin. Das war eine Sage, aufgeschrieben von Friedrich Gottschalk, die Sagen und Volksmärchen der Deutschen, erstmals gedruckt in Halle, Hemmerde und Schwetschke 1814. Ja, der Mai ist gekommen, zwar nicht wie erwartet mit schönen, warmen, sonnigem Wetter, sondern recht. Aber das soll uns nicht davon abhalten, mal zu schauen, was das Harzer Werktheater in diesem Jahr alles zu bieten hat. Das vorzulesen würde ja wahrscheinlich nicht so viel bringen, aber hier mal einige Anregungen. Im Mai findet beispielsweise am 21.05. ein Tag der offenen Tür statt und Aladdin und die Wunderlampe feiert Premiere. Im Juni gibt es ganz, ganz viele Veranstaltungen, auch in der Woche und nicht nur an den Wochenenden. Wiederum Aladdin und die Wunderlampe für Erwachsene, ganz interessant, am Samstag, den 10.06.2017 heißt es, Ostrock meets Klassik. Am 14.06. feiert das Dschungelbuch Premiere. Und am Samstag, den 7.06. heißt es um 20 Uhr, Deutschland sucht den Superstar. Diese Veranstaltung findet im Kurpark Thale statt. Ja, und ein kurzer Blick auf den Juli. Da sind die Favoriten am 8. Juli The Gregorian Voices. Dann folgt am 13.07. drei Haselnüsse für Aschenputtel und am 21.07. ist City 40 Jahre am Fenster. Die Musical Nacht 2017 wird da aufgeführt. Ja, und so geht es immer noch weiter bis August. Auch unter anderem Oldie-Rock-Legenden, die sind am 11.08. zu hören. Und die letzte Veranstaltung findet am 27.08. statt. Da ist noch einmal der Bettelstudent zu erleben. Am besten, Sie gehen einmal auf die Seite des Harzer Bergtheaters, Harzer Bergtheater Thale, Spielplan und Tickets. Sommerfestspiele 2017, da haben Sie alle Veranstaltungen auf einen Blick und bestimmt ist auch für Sie eine Veranstaltung dabei, wo Sie sagen, da muss ich unbedingt hin. Zum Schluss eine Sage, die den Titel trägt, der tausendjährige Rosenstock. Wann Hildesheim gegründet wurde, ist bisher nicht nachzuweisen. Das Grundwort Heim deutet jedoch auf eine Gründung hin, die in altsächsische Zeit, das heißt im Frühmittelalter, zurückreicht. Nach dem Sieg von Karl dem Großen in den Sachsenkriegen wurde dort die erste christliche Kirche im Sachsenland errichtet. Um die Gründung des ersten Bistums in Sachsen durch Ludwig den Frommen, des Sohnes von Karl dem Großen, im Jahr 815 ranken sich zahlreiche Sagen. Ausschlaggebend war wohl aber die verkehrsgünstige Lage dieses Standorts. Als die ersten Bischöfe des neu gegründeten Bistums Gelden-Gunhar und Rembert, eine erste Kirche, wird schon für die Zeit vor der Diözese vermutet. Nach deren Gründung erfolgte um 815 der Bau einer Marienkapelle im Bereich der heutigen Apsis. Südlich benachbart ließ Bischof Gunther eine der heiligen Cäcilia geweihte Basilika von bescheidenen Maßen mit zwei hohen Rundtürmen errichten, die als erste Dom- und Stiftskirche diente und die Gräber der ersten vier Bischöfe aufnahm. Von beiden Bauten sind nur Fundamentreste erhalten. Der Hildesheimer Mariendom wurde dann 872 unter Bischof Altfried als dreischiffige Basilika aus Kreuzgrundriss mit einem zweistufigen Westwerk erbaut. In die Gründungszeit des Bistums reichen auch die ersten Sagen und Legenden um den tausendjährigen Rosenstock zurück. Seinerzeit im Jahre 815 soll Ludwig der Fromme, Sohn und Nachfolger Kaiser Karls des Großen, zwischen den Blüten einer wilden Heckenrose ein kostbares Reliquiar vergessen haben, das er dort zur Feier einer Messe hatte aufhängen lassen. Als er zurückkehrte, um das Reliquar wiederzuholen, ließ es sich nicht mehr vom Rosenstock entfernen. Ludwig der Fromme sah darin ein göttliches Zeichen und ließ zu Ehren der Gottesmutter an Ort und Stelle eine Kapelle bauen. Soweit die Legende. Im Schrifttum erscheint der Rosenstock dann erstmals in einem Buche aus dem Jahr 1670, das der Arzt Johann Heinrich Kohausen verfasst hat. Seit dieser Veröffentlichung haben sich zahlreiche Personen und Erkenntnisse zu diesem Rosenstock bemüht, der noch heute ein Wahrzeichen Hildesheims ist. Der Erkenntnisgewinn zum Rosenstock war jedoch lange Zeit an die Sagen und Legenden geknüpft, was auch mit fehlenden wissenschaftlichen Kenntnissen zu begründen ist. In der Botanik war man im 19. Jahrhundert jedoch wissenschaftlich schon recht bewandert und so konnte man den Rosenstock bereits exakt botanisch bestimmen. Er ist kein Exemplar einer erlesenen Art, sondern eine ganz gewöhnliche Heckenrose. Diese Rose ist eine der in vielfältigen Formen vorkommenden Rosengewächse, die der Botaniker allesamt unter der Sektion Rosa canina, Hundsrosen, zusammenfasst. Man weiß heute, dass nicht nur gewaltige Bäume ein sehr hohes Alter erreichen können, sondern auch diese Wildrosensträucher. Das Wurzelsystem der Wildrosen reichte mit seinen Ausläufern tief ins Erdreich und nur gravierende pflanzenphysiologische Einflüsse führen zu ihren vollständigen Absterben. Ihre Sprossachsen sterben zwar von Zeit zu Zeit ab, immer wieder treiben aus dem Wurzelsystem neue, auch wenn dies teilweise Jahre dauert. Dass der Hildesheimer Rosenstock an der Chorapsis im St. Annenfriedhof ein hohes Alter hat, ist augenscheinlich auch an seinen überirdischen Schößlingen zu erkennen. Sein wahres Alter verbirgt er allerdings im Boden. Lange Zeit galt die Vermutung, dass die Ursprünge des Wurzelstocks unter dem mittleren Altar der Domgruft zu finden seien und durch die Mauern nach außen geleitet würden. Durch entsprechende Grabungen am Wurzelstock entlang der Grundmauern konnte diese Annahme widerlegt werden. Dann kam der schreckliche alliierte Luftangriff am 22. März 1945, der große Teile von Hildesheim und auch den Dom in Schutt und Asche legte. Nach dem Krieg war schnell klar, der Dom wird wieder aufgebaut. Zuvor jedoch nahm die Archäologie umfangreiche Grabungen vor, die in den Jahren 1947 bis 1949 unter Leitung von Dr. Josef Boland durchgeführt wurden. Durch die Archäologen war durch die massive Bombenzerstörung eine wohl einmalige Chance entstanden, die Bausubstanz des Domes ohne große Kosten und ohne Gefährdung selbiger zu untersuchen. Besonders intensiv wurde an der Domapsis gegraben, die als Keimzelle der Domanlage galt. Diese Grabungen führten zu höchst aufschlussreichen Feststellungen und Erkenntnissen. In 1,80 Meter Tiefe stieß man unter anderem auf ein Fundament aus bearbeiteten Bruchsteinen, das sich als Einfassung zu einer Quelle herausstellte. Entsprechende Untersuchungen ließen eine Datierung auf das Jahr 776 zu. Die Quelle, in der sich die Hangwässer des nahegelegenen Galgenberges über den undurchlässigen Schiefergestein-Untergrund Austritt nach oben verschafften, war ein altsächsisches Quellenheiligtum der Göttin Frigg. Sie, die Gemahlin von Odin, gilt als Göttermutter. Ihr war die Heckenrose geweiht, die noch heute Frigdon oder Freiersdon genannt wird. Die germanischen Stämme umgaben schutzwürdige Objekte wie Fliehburgen und Kultstätten gern mit Bepflanzungen aus diesen stachelbewehrten Wildrosen, die dann Hecken bildete. Diese wurden als Flur oder Ortsnamen Haag, Hagen oder Hägen bezeichnet und deuten auf frühe Siedlungsformen hin. In dem unveröffentlichten Bericht von Dr. Boland über den Ausgrabungsbefund wird ausdrücklich auf einen humosen Boden hingewiesen. Dieser hatte sich im Laufe der Jahrhunderte aus verrotteten organischen Substanzen aufgebaut. Boland berichtet weiter, dass es keinen Zweifel unterliegen kann, dass diese fette Humusschicht von Rosen stammt, besonders wenn man die Lebensart von Rosen kennt. Fundamentiert wurde diese Feststellung auch dadurch, dass Reste von verrotteten Bäumen, die sich eindeutig durch entsprechende Verfärbungen in den Humusschichten nachweisen lassen, nicht gefunden wurden. Von wild wachsenden Rosen ist bekannt, dass sie die Fähigkeit haben, sich von ihrer Basis her immer wieder zu erneuern. Sie haben nach botanisch gesicherten Erkenntnissen unter günstigen Voraussetzungen durchaus die Möglichkeit, 1000 Jahre und älter zu werden. Auf jener umfriedeten, gehegten und gepflegten Fläche des Heiligtums waren diese Voraussetzungen im hohen Maße gegeben. Kein Pflug, keine Axt, kein Spaten hinderte die altsächsische Hecke am Wuchs. Dann jedoch kamen die Karolinger und führten den christlichen Glauben ein und untersagten Bräuche vorherigen Naturglaubens. Wie Papst Gregor I. bereits um 600 für die Missionierung der Germanen empfohlen hatte, wurde das altsächsische Quellheiligtum zur christlichen Kultstätte umgestaltet. Bei diesen Maßnahmen ist es wohl nicht gelungen, die altehrwürdige Rosenhecke vollständig zu beseitigen. Wer einmal versucht hat, eine Wildrose in seinem Garten zu roden, gewinnt schnell die Erkenntnis, dass dies nur selten nachhaltig gelingt. Auch noch nach vielen Jahren, in denen man an dem Rodeerfolg geglaubt hatte, erscheinen neue Triebe wie aus dem Nichts. So ist es auch in Hildesheim. Der Tatsache, dass die Wildrose bei größerem oder vollständigem Verlust ihrer oberirdischen Triebe in ihrem unterirdischen Wurzelwerk besondere Aktiven entfalten, die es der Rose ermöglichen, sich am Leben zu erhalten, kommt wohl in diesem Falle besondere Bedeutung zu. Baumaßnahmen, klima- und witterungsbedingte Einflüsse, aber auch Kriege, Feuerbrünste und zuletzt Bombeneinwirkungen konnten über die Jahrhunderte dem unterirdischen Wurzelgeflecht des Rosenstocks nichts anhaben. So können wir wohl davon ausgehen, dass der 1000-jährige Rosenstock zu Hildesheim einer aus der ursprünglichen Schutzhecke ist. Wenn dies zutrifft, so ist dieser Rosenstock nicht nur 1000 Jahre alt, sondern wohl noch einige Jahrhunderte älter. Allerdings fehlt dafür der letzte wissenschaftliche Beweis, sodass der Rosenstock das Geheimnis seines Alters noch nicht preisgibt. Ob er es jemals tun wird? Wer weiß das zu sagen? Aber vielleicht ist es gut, dass dieser Rosenstock so lange sein Geheimnis behütet. Damit geht Herzliches dem Ende entgegen. Ich hoffe, dass Bernd Sternal im kommenden Monat wieder dabei sein kann. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine schöne Woche. Redaktion und für Sie am Mikrofon, wie stets, Ihre Konstanze Holthoff. Tschüss.